भागवत देवया भगवत्युतम श्लोके भक्ति भवति नहि स्थिति नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युतम श्लोके भक्तिर्भवति नहि स्थिति नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युतम श्लोके भक्तिर्भवति नहि स्थिति नष्टप्रायेषु कस्मि अभद्रेषु अंकस पुनः पड़े नित्यं हृदये भागवता श्रीमद्भागवतम् उदधरायणि द्वक्तुमायते सेवया सृष्टि भगवती यथविन्यस्वति उत्तमा कंसनन्तार श्लोके विदेश भक्तिः दीपफलति भवती कंसन्तु नाय स्थिति उन्विदभूति Erläuterung. Nee, Übersetzung erstmal. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten liest, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit ganzen mentalen Liedern gepriesen wird, ist zu einer unwiderruflichen Abstand. Erläuterung. Hier wird das Mittel beschrieben, das alle unglückverheißene Seele im Herzen, die als Hindernis auf dem Pfad der Selbstverwirklichung angesehen werden, beseitigen kann. Also das Mittel wird beschrieben, welches alle unglückverheißenden Dinge im Herzen, die hindernis sind zur Selbstverwirklichung. Das Mittel ist die Gemeinschaft mit dem Bhagavatam. Es gibt zwei Arten von Bhagavata, nämlich das Buch Bhagavata und den gottgeweihten Bhagavata. Beide Bhagavata sind wirksame Mittel und beide oder auch schon eines von beiden haben die Fähigkeit, diese Hindernisse zu beseitigen. Ein Bhagavata gottgeweihte ist so gut wie das Buch Bhagavata, weil der Bhagavata gottgeweihte sein Leben im Sinne des Buches führt, das voller Wissen über die Persönlichkeit Gottes und ihre reinen Gewalten ist. Jedenfalls Bhagavata. Das Buch Bhagavata und die Person Bhagavata sind somit widersprüchlich. Der Bhagavata Gottgeweihte ist ein direkter Repräsentant Bhagavans der Persönlichkeit Gottes. So kann man die Segnung des Buches Bhagavata empfangen, wenn man dieses Bhagavata Gottgeweihte erfreut. Menschliche Einsicht reicht nicht aus, zu verstehen, dass man allmählich auf den Pfad der Hingabe gebracht wird, wenn man den Bhagavata Gottgeweihten oder den Buch Bhagavata liest. Aber das sind wirkliche Tatsachen, wie sie von Srila Narada-Deva erläutert werden, der in seinem letzten Leben der Sohn einer Dienerin gewesen war. Diese Dienerin war tief einiger Weisen beschäftigt und so kam Narada mit ihm in Berührung. Einfach durch ihre Gemeinschaft und indem er die Reste ihrer Mahlzeit verzerrte, bekam der Sohn der Magd die Gelegenheit, der große Gottgeweihte und die große Persönlichkeit Srila Narada-Deva zu werden. Dies sind die wunderbaren Folgen der Gemeinschaft mit Bhagavata. Um diese Wirkung tatsächlich zu begreifen, soll hier bemerkt werden, dass man durch solch aufrichtigen Umgang mit Bhagavata sicher sein kann, sehr leicht transzendentale Wirkung zu erlangen. Und als Ergebnis davon wird man in Niederungsfreundlichkeit im Kern gefestigt. Die Botschaften müssen deshalb vom Bhagavata Gott geweiht empfangen werden. Und das Zusammenwirken dieser beiden Bhagavatas wird den gegebenen Gott geweihten helfen, mehr und mehr Fortschritte zu machen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamini Vishnami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvase Shashanyavadi Vastachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Vaishnavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Welche von den Texten, die wir in unserer fortlaufenden Serie über den Vorgang Krishna bewusst zu werden behandeln, welche von diesen Texten der wichtigste ist, so möchte ich gerne diesen Text mit roten Ausrufezeichen versehen. Dieser ist der wichtigste. Ich werde ihn euch nochmal vorlesen. Nashta Prayeshu oder Nashtaparadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Gitama Shloke Bhaktir Bhavati Naishiti. Übersetzung: Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Dieser Text kommt nach dem gestrigen Text heran. Und das hat einen bestimmten Sinn. Das ist ein unmittelbarer Zusammenhang. Im gestrigen Text wurde gesagt, dass wenn jemand aufrichtig hört über die transzendentalen Botschaften des Herrn, werden alle unglücksverheißenden Dinge aus dem Herzen gehen. Was das konkret bedeutet, ist, dass die Verknotungen im Herzen, diese materiellen Wünsche, verschwinden werden und wir ganz und gar in unserer originalen oder ursprünglichen spirituellen Position verankert sind. Und in unserer Beziehung zu Krishna. Im 11. Kanto findet sich ein Vers, in dem gesagt wird, dass jeder von uns einen leuchtenden, goldenen, spirituellen Körper hat. Damit gemeint, dass wir in unserer ursprünglichen Identität selbst leuchten, aus uns selbst heraus leuchten sind. Wir brauchen also nicht von außen Wissen oder von außen Befehligkeit. Es kommt von uns selber, wie deswegen dieses Beispiel mit dem leuchtenden, strahlenden Körper. Ein leuchtender, strahlender Körper braucht nicht das Licht erhellt zu werden, zum Beispiel hier dieses so, dass ein Mensch in seiner spirituellen Identität nichts mehr braucht. Er ist völlig glückselig, Prasanna heißt das ganze Wort dafür. Und wie sagt man, wunschlos glücklich. In sich selbst zufrieden in seiner Beziehung zu Shri Krishna. Und, leidvolle Dinge, die die Schatten sind im Herzen, haben natürlich bei solch einer Persönlichkeit keine Einfluss mehr oder überhaupt gar keine Existenz mehr. Nun, es wurde gesagt, wenn man hört über Krishna, kann das geschehen. Nun, könnte man sagen, oder kann man eine herausfordernde Frage stellen? Was? So einfach? Die zweite Frage. Ich habe doch schon so viel über Krishna gehört, ich habe in den Büchern gelesen und trotzdem habe ich noch nicht erfahren, wie mein leuchtender spiritueller Körper schon da ist. Ich bin noch zum Teil mit Dingen in meiner, mit meinem Wesen oder meiner Psychologie behaftet, die mir durchaus noch leiden machen. So, das ist eine berechtigte Frage, eine herausfordernde Frage, die in dem nächsten Vers 18, den wir jetzt eben behandeln, gelöst wird. Der Vers, den wir gestern gehört haben, wo also gesagt wird, nur durch das Hören von Krishna macht Krishna im Herzen eigentlich Wunder, dieser Vorgang wird erfahren auf der Stufe des beginnenden hingebungsvollen Dienstes. Ihr habt vielleicht mal gesehen, wie enthusiastisch die Gottgeweihten sind, wenn sie Frischlinge sind. Ihr habt vielleicht das bei euch selber gemerkt, wie in den ersten Tagen, wie man unter dem Feuer der Begeisterung war. Dass man die Sicherheit hatte, in den nächsten 24 Stunden eine selbstverwirklichte Seele zu sein. Das war da. Kennt ihr das? Diese Begeisterung. Ich war so begeistert, ich konnte nicht mal Schuhe anziehen vor Begeisterung, nicht mal im Winter, und bin mit barfuß durch den Garten gegangen, weil ich einfach total begeistert war. Ich konnte nicht schlafen vor Begeisterung. Das war irgendwann ein schweres Problem, weil ich jetzt die 14 Tage kaum schlafen konnte vor Begeisterung. Das ist der gesundeste und juvenilste Organismus in der ganzen Zeit. So, dann aber nach einer gewissen Zeit merkt man, ja, trotzdem die Begeisterung ist nicht mehr da. Ich bin nicht mehr so stark im spirituellen Leben. Was ist los? Und manchmal denkt man, der Vorgang funktioniert nicht. Jedenfalls bei mir nicht. Und nimmt eine eher distanzierte Haltung zum Krishna-Bewusstsein, wenn man hört im Alter, bei älteren Devotees, die erfahren das auch, die hören dann, wie die jungen Devotees glühen, von den Vorteilen der vier regulierenden Prinzipien sprechen, und für sie ist auch das schon nicht mehr ist auch das schon zu einer relativen Wahrheit geworden. Es scheint so nach einer gewissen Zeit, dass der Geschmack nachlässt. Und das hat einen bestimmten Grund. Diese erste Stufe wird als, und dieser Grund ist sehr gesund. Es ist sehr natürlich, dass das geschieht, aber es ist auch sehr wichtig, dass man den Geschmack wieder einholt, nachdem er für kurze Zeit so ein bisschen in die Layback-Position gerutscht ist. Es gibt 6 Stufen des hingebungsvollen Dienstes, die man am Anfang erfährt, und diese 6 Stufen werden als Anishta Bhakti oder unstetigen hingebungsvollen Dienst bezeichnet. Ich möchte an dieser Stelle nicht so sehr in die Einzelheit gehen, denn wir haben darüber schon in einer Vorlesung im vorangegangenen Ferienlager gesprochen. Außerdem möchte ich euch an die sehr nice Vortragsarbeit von Balaram verweisen. Balaram Prabhu, der auch hier ein Seminarleiter ist, der hat hierüber ausführlich gesprochen. Ich möchte hier nur eine kurze Zusammenfassung geben. Anishta Bhakti oder diese Anfangs-Bhakti, diese Anfangs- Erleichterung wird von diesen 6 Symptomen gezeichnet. Das erste ist Utsahan Mayi. Man mag so enthusiastisch ist. Das zweite ist, dass man in seinem Enthusiasmus flackerhaft ist. Es ist ungefähr so wie so ein Kind, was ein neues Spielzeug bekommt und am ersten Tag unglaublich begeistert ist und am zweiten liegt das Spielzeug schon unbeachtet da. Das kennst du wahrscheinlich vom Weihnachten nicht. Man hat sich so gefreut auf das betreffende Spielzeug und ist dann total begeistert, wenn man es hat und dann danach spielt man eben nicht mehr damit. Dann wünscht man sich schon was Neues. Das ist typisch für einen Menschen auf der Ebene des unstetigen Hingebungsvollen. Zu diesem Zeitpunkt kommen dann zahlreiche Schwierigkeiten auf. Man fragt sich, ob man im Zölibat bleiben soll oder lieber heiraten soll. Man hat Schwierigkeiten, die Gelübde, die man sich am Anfang vorgenommen hat, einzuhalten und so weiter. Es wird glänzend beschrieben, dieses unstetige, hingebungsvolle Leben. Als kleines Slogan in eurem für die Vorlesung möchte ich einfach den Begriff legen. Der vergängliche Anfangsenthusiasmus. Der vergängliche. Ein Devotee, der sieht sich an dieser Stelle oder hofft sich am Anfang schon gleich als reiner Gottgeweihter. Wie oft kriege ich das von reinen Gott, von jungen Devotees zu hören? Wie lange dauert das, Tachinandan Swami? Der Prabhupada hat in der Bhagavad Gita gesagt, man kann Krishna-Bewusstsein in einer Sekunde werden. Meinst du, das ist realistisch bei mir? Weil das steht nämlich auch drin. Oder man kann nicht Krishna-bewusst werden nach vielen Leben. So dieser Widerspruch, diese große Hoffnung, die es gibt am Anfang, auch diese realistische Erfahrung, dass man sich so wohlfühlt und Enthusiasmus hat, muss die, überbrückt werden mit dem Text, den wir heute durchlesen, um zu dem stetigen hingebungsvollen Dienst zu kommen, wo uns nichts mehr aus der Fassung bringen kann, wo uns nichts mehr behindern kann, wo uns nichts mehr aus der spirituellen Ebene herausbringen kann. Ich möchte zunächst einmal darüber sprechen, was wir im Einzelnen überbrücken müssen durch diesen Brückenschlag vom vergänglichen Anfangsenthusiasmus hin zum stetigen Krishna-Bewusstsein. Wir müssen über einen Abgrund hin weg, der manchmal furchterregend ist, schwindelerregend tief, kann man sogar sagen. Worüber wir hinwegkommen müssen und woran wir arbeiten müssen, ist, dass wir über die Stufe der Anarthas hinwegkommen. Anarthas, rein vom Sanskrit ein bisschen analysiert, Artha heißt das, was wertvoll ist, und durch die Vorsilbe A wird das negiert. Es wird jedoch nicht gesagt, es ist schlecht, sondern es heißt Anartha, es ist nicht wertvoll, obwohl man es vielleicht im ersten Augenblick für wertvoll hält. Die erste, es gibt 4 Gruppen von Anarthas. Wenn ihr die hört, werdet ihr schmunzelnd eine sehr akkurate Beschreibung vom Herzen der bedingten Seelen feststellen. Diese 4, ich habe verschiedene Kategorien von Anarthas schon gehört, finde persönlich diese Kategorisierung aus dem Amavasya Dictionary am besten geeignet, um diesen Abgrund zu schildern, den wir überbrücken müssen, um eben dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Das erste heißt, die erste Kategorie, Hridaya Durbalya. Wir haben schon viel über die Krankheit des Herzens gehört. Hier werden sie jetzt beschrieben. Ein Fieberschauer heißt die Anhaftung an Objekte, die keine Beziehung zu Krishna haben. Wenn man zum Beispiel sagt, ich kann alles aufgeben, außer meine Stones-Kassetten. Die Stones haben nicht einen unmittelbaren Bezug zum Krishna-Bewusstsein. Oder Anhaftung an irgendwelche Objekte. Das könnt ihr alle 5 mit 9 inhalten. Zweite ist, dass man die Neigung hat, Fehler in anderen zu finden. Sehr vertreten in einem herzkranken Devotee. Er findet immer überall Fehler, außer bei sich selber. Weil wir in einer christlichen Kultur groß geworden sind, möchte ich jetzt Bibelfestes zitieren. Seht, ihr seht den Spalten ihr seht den Splitter im Auge des anderen und nicht den Balken im eigenen. Das ist die Herzkrankheit, die in der. Dann, dass man neidisch ist, dass man sich nicht freut über den Erfolg anderer, sondern neidisch ist auf sie. Und der vierte Punkt, dass man immer Anerkennung haben will. Die süße Droge der Anerkennung gespritzt in die Seele. Diese sind 4 Arten von Herzensschwäche. Das ist also eine Kategorie in diesem Abfall. Die zweite sind Aparadas, alle möglichen Arten von Vergehen. Das ist interessant, das erste ist das Vergehen gegen den Namen des Herrn. Das zweite ist das Vergehen gegen den Dienst des Herrn. Das dritte Vergehen sind Vergehen gegen Gottgeweihte. Und das vierte Vergehen, sehr, sehr wichtig, sind Vergehen gegen Lebewesen. Wir müssen es lernen, alle Lebewesen zu respektieren und ihnen zu helfen. Wenn wir zum Beispiel sagen, diese bedingte Seele ist die Inkarnation aller Anattas, er ist praktisch die stärkste Dosierung von Schmutz im Herzen, kann man bei ihm sehen, und so weiter, und vielleicht andere und so beleidigend wirkt, das ist ein Vergehen gegen andere Lebewesen und ist nicht gut. Und man findet es oft in anfänglichen Stadien des Gurdjieflebens, dass sich junge Devotees für besser halten als der Rest der Welt. Das kann man sehr oft auch in den Tempeln in Form der Schwarz-Weiß-Vorlesungen hören. Die manchmal gegeben werden. Asat Trishna sind jetzt die dritte Art von Anattas, sind einmal Wünsche nach materiellen Objekten, Wünsche nach himmlischem Komfort. Ihr werdet es bestimmt spüren, so nach einer Woche Ferienlager. Ach, mal wieder zu Hause sein. Einfach in meinem himmlischen Wasserbett schlafen. Einfach mal so richtig so den himmlischen Komfort meiner komfortablen Zwei-Zimmer-Wohnung genießen. Dann, ein materieller Wunsch ist auch der Wunsch nach mystischen Fähigkeiten. Zum Beispiel eines meiner materiellen Wünsche. Ich wünsche mir manchmal in 7 Formen gleichzeitig zu predigen. Und dann, was Reiseangelegenheit betrifft, wünsche ich mir sehr stark die Anima-CD. Leichter zu werden als das Leichteste und mit der Geschwindigkeit des Geistes zu reisen. Und dann der Wunsch nach Befreiung ist auch ein materieller Wunsch. Und dann gibt es noch die vierte Kategorie. Ich weiß, es wird ein bisschen technisch und keine Angst, es ist nicht, dass ich jetzt den Rest der Vorlesung so technisieren werde. Tattva Vibhrama heißt das. Illusion über spirituelles Wissen. Das ist einmal Svatattva Brahma, dass man seine eigene spirituelle Identität nicht kennt. Kennt man vielleicht manchmal vom Geist. Der Geist fragt jemand, bin ich eigentlich ewig? Da gibt es zwar dieses Reinkarnationsbuch, aber da noch keiner zurückgekehrt und hat auch da steckt drin, dass einer zurückgekehrt ist. Also die Fast-Tod-Experimente zeigen das. Aber versteht ihr, man zweifelt seine eigene spirituelle Identität an. Paratattva Brahma, dass man Illusionen hatte über die höchste Persönlichkeit Gottes. Dass man zum Beispiel denkt, man ist eins mit ihm. Diese Mayavadi-Vorstellung. Satya Sadhana Brahma, dass man Illusionen hatte über sein Sadhana, über das, wie man spirituelles Leben erlangen kann. nicht, man ist sich nicht bewusst über das, was man wirklich tun kann, um Krishna zu erreichen. Und dann Virodhi, Vishaya, Brahma, das sind, dass man Illusionen hat über Themen, die ungünstig sind für Krishna-Bewusstsein, wie zum Beispiel weltliche Psychologie, die Thesen verbreitet, die nicht brauchbar sind für das spirituelle Leben und die auch manchmal in eine spirituelle Bewegung sich in verkleideten Kostümen einschleichen. Das sind also vier Arten von Anattas: Schwäche des Herzens, Aparadas, Vergehen, Asatrishna, das heißt, dass man anhaftet an Objekte, die nicht mit Krishna-Bewusstsein zu tun hat, und Tattva Vibrama, Illusion hat über spirituelles Wissen. So, das ist also, sind also die Dinge, die im Herzen präsent sind, mit denen wir zu tun haben. Sehr, sehr intensive Herausforderungen geben für einen echten Devotee. Wenn der Devotee jedoch anfängt, und wir sind noch, ich will einmal das richtig erklären, deswegen, also wir sind noch ganz kurz für 5 Minuten technisch, wer müde wird, kann hier noch ein bisschen sich entspannen, ich komme dann gleich mit den intensiven Geschichten und auch ein paar aufheiternde Worte, aber hier muss man nochmal mit der ernsthaften Frage in Haltung dran, was ist jetzt zu überwinden. Eine wichtige, ich werde einen Scherz zwischendurch machen, das ist leichter für die Zuhörer. Ein wichtiges, so diese Anattas, also unwünschenswerten Dinge im Herzen, sind Hindernisse, die überwunden werden muss, damit aus unserem anfänglichen Enthusiasmus tatsächlich ein stetiges Krishna-Bewusstsein wird. Während wir dabei sind, die zu überwinden, stellen sich 5 Hindernisse bei uns in den Weg. Das erste Hindernis ist die Neigung zu schlafen. Diese Neigung zum Beispiel, mit der hat man zu tun, wenn man Vorlesungen hört. Kennt ihr das? Plötzlich kommt das Brüderchen Schlaf aus irgendeiner verborgenen Tasche hervor und übermannt ein, tschupp, mit so einer Kapuze, und dann sieht man nichts mehr und hört nichts mehr. Das hat seinen Grund. In den Annalen der Geschichten fing im Treta Yuga an damit. Ravana, ein sehr bösartiger Dämon, hatte einen Bruder namens Kumbhakarna, der 6 Monate im Jahr schlief. Jedes Jahr. Durchgehend, nonstop. Und es hatte einen Grund. Bei ihm hatte Nidra Devi, die Göttin des Schlafes, Zuflucht gefunden. So als Kumbhakarna in der Schlacht um Lanka von Lakshman war es, glaube ich, getötet wurde, kam die Göttin des Schlafes zu Rama und sagte, wo soll ich jetzt Zuflucht suchen? Und Rama sagte, dort, wo Krishna Katha erzählt wird. Jürgen wundert sich, warum sagt Rama sowas? Er hätte doch sagen können, die sinnvollen Quartiere der menschlichen Gesellschaft, da sollte Nidra Devi schlafen, dass sie nur schlafen können und keine Sünden machen können, zum Beispiel. Oder so. Nein, Rama hat da etwas sehr Besonderes vorgehabt. Wir müssen, um das transzendentale Thema zu hören, voller Aufmerksamkeit hören. Denn sonst übermannt uns Schlaf. Wenn wir nicht diese Begierde und diese Anstrengung machen, dann sind wir dran. Das zweite Hindernis, wenn man sich daran macht, den Abgrund der Anattas zu überwinden, ist, dass man abgelenkt ist, plötzlich. Zum Beispiel sieht man das, wenn man Japa chantet, plötzlich kommt die Neigung an, dass man gerne schwätzt zwischen dem Japa und das unterbricht. Ein anderes Hindernis ist Apratipati, dass man einfach manchmal überhaupt keine Anziehung zum Kirtan hat. Kennt ihr das? Man kommt im Kirtan und man fühlt sich wie ein Baum, fest verwurzelt in der Passivität. Kashaya ist das nächste Hindernis. Dass man in sich spürt, wie die Neigung aufkommt, zornig zu werden auf andere. Gierig und stolz. Und Rasadwada ist, dass man überhaupt kein Taste hat einfach. So, diese Dinge sind Hindernisse für Nishta. Ich werde jetzt aber zu positiven Themen kommen, denn mir ist persönlich sehr, sehr klar, Gefahr erkannt heißt noch lange nicht Gefahr gebannt. Besonders nicht im spirituellen Leben. Und deswegen wollen wir jetzt im zweiten Teil der Vorlesung sehr positiv hören, was das Mittel eigentlich ist, um diesen Abgrund der Anattas zu überwinden und wie wir auch die Hindernisse, die sich der Stetigkeit in unserem Krishna-Bewusstsein in den Weg stellen, also ein für alle Mal tatsächlich beseitigen können. Die Antwort auf diese wichtige Frage führt uns zu einer Diskussion, die im Himalaya stattfand. Dort sitzt Lord Shiva am Berge Kailash mit seiner Frau Parvati. Und Parvati, obwohl sie der Herrin des ganzen materiellen Universums ist und praktisch alle Reichtümer hat, lebt neben ihrem völlig entsagten Ehemann Lord Shiva. Lord Shiva ist so entsagt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Er lebt in ewigen Eisregionen und meditiert über seinen Herrn, eine Erweiterung Krishnas, Lord Shankarshan, im Herzen. Parvati hat einmal für ihren glorreichen Ehemann einen wunderbaren Palast manifestiert, nur aus ihrem Geist heraus. Und am nächsten Tag sah die Shiva wieder da sitzen am Berge. Wo ist denn der Palast, den ich dir geschenkt habe? Sagte Parvati. Ach, da kam so ein armer Brahmana vorbei, ein Devotee. Der hat sich so entsetzlich arm gefühlt. Ich habe ihm den Palast geschenkt, sagte Lord Shiva. So, Parvati verstand deswegen als eine keusche Ehefrau, dass sie der Mut ihres Mannes folgte und lebt auch sehr entsagt. Und was die beiden tun, also ein glänzender Ehetipp für Eheleute, die diskutieren ständig über das spirituelle Thema. Und eine solche Frage stellte dann Parvati Shiva. Sie fragte, mein lieber Gemahl, was ist eigentlich die beste Form der Verehrung? Und daraufhin sprach Shiva diesen sehr wichtigen Shloka, der die Antwort gibt, wie können wir tatsächlich Fortschritt machen. Adadadanam sarvesham Vishnur adadanam param Tasmat parataram devi tadiyanam samacharam. Zweifellos, sagte Lord Shiva, ist die Verehrung von Gott, Vishnu, die beste Art der Verehrung. Aber weil du mich gefragt hast, werde ich dir ein Geheimnis verraten. Noch höher als die Verehrung Gottes, die Verehrung Vishnu, ist die Verehrung von Tadiyanam. Was ist jetzt Tadiyanam? Zu Tadiyanam gehören also auch der Ochse stöhnt vor Wohlbehagen bei dieser Antwort. Tadiyanam sind solche Dinge, erklärt Prabhupada, die in Beziehung zu Krishna stehen. In einem der Puranas heißt es, unter Tadiyanam wird gelistet, dass es 5 Tadiyanams gibt, nämlich Boote, die uns über den Ozean des materiellen Daseins bringen. das ist Tulasi, der heilige Name, das Bhagavatam, die Devotis des Herrn und heilige Orte. So, Dinge, die in Beziehung zu Krishna stehen. Hier in diesem Vers werden zwei besonders hervorgehoben von diesem Tadiyanam, nämlich die beiden Arten von Bhagavata, der reine gottgeweihte Bhagavata und das Buch Bhagavata. Diese beiden Tadiyanams werden hier besonders hervorgehoben. Und ich möchte das kurz ein bisschen erläutern, damit wir zum Thema kommen. Ich brauche aber gerade, merke ich, noch eine Bhagavad Gita. Hat man da, Prabhu? Wenn du schon da bist, du mir die Arbeit abnehmen. Such den Vers aus Apichet Sudarasaro bitte und gib ihn mir dann aufgeschlagen. Api, A-P-I, neues Wort, C-E-T. So. Zunächst einmal lasst uns den Bhagavatam Gottgeweihten hören. Zuerst lasst uns das Buch Bhagavatam hören. Wenn wir diesem Buch regelmäßig dienen und es regelmäßig hören, so heißt es, werden wir mit Sicherheit Krishna bewusst werden. Das wird im zweiten Vers des ersten Kapitels vom ersten Kanto erklärt, wieso. Das heißt, wenn man die Botschaft des Bhagavatams aufmerksam, passt auf von Nidra Devi, wenn man die Botschaft des Bhagavatams aufmerksam und ergeben hört, wird durch diese Entwicklung von Wissen der höchste Herr im Herzen offenbar. Danke. Krishna wird mit anderen Worten selber im Herzen erscheinen, wenn man das Bhagavatam hört. Aus eigener Erfahrung, gestern habe ich muss aus Verwirklichung sprechen, sonst tue ich meiner Zuhörerschaft nicht wirklich einen so großen Dienst erweisen, wie ich es möchte. Gestern war es so, habe ich diesen Vers noch, diese Vorlesung noch weiter ausgefeilt, die ich heute gebe, und musste so sehr, sehr lange im Bhagavatam lesen. 2 Stunden, um diese ganzen philosophischen Punkte herauszuarbeiten und einfach zu lernen von Srila Prabhupada. Vor dieser Zeit ist es so, durch meinen Service zu Krishna, dieses intensive Reisen, gelingt es mir leider nicht, muss ich zugeben, jeden Tag so viel zu lesen, wie ich möchte und auch sollte. Aber da waren 2 Stunden nonstop und danach habe ich denn diesen Vers gelesen, wenn man die Botschaft des Bhagavatams aufmerksam und ergeben hört, wird durch diese Entwicklung von Wissen der höchste Herr im Herzen offenbaren. Selbst ein Anfänger kann merken, im Krishna-Bewusstsein, wie Krishna tatsächlich präsent ist und wie man sich plötzlich erleichtert fühlt und alle leidvollen Dinge im Herzen nicht mehr gegenwärtig sind. So, dieses Bhagavatam hat also diese Fähigkeit, Krishna zu manifestieren im Herzen. Das ist die besondere Kraft des Bhagavatams. Aber es wird hier gesagt, Nityam Bhagavatam. Um das zu erfahren, muss man konstant hören. Liebe Freunde, liebe Devotees, liebe Oldtimer und Newcomers, ihr müsst regelmäßig hören, sonst reißt es immer wieder ab. Es ist genauso, stellt euch bitte mal vor, ein Flugzeug. Wenn ein Flugzeug startet, braucht es zuerst ein bisschen Energie. Um dann auf dem gleichen Niveau zu bleiben, muss es immer wieder Energiestöße kriegen. Also der muss immer wieder aufdrehen. Und wenn das Flugzeug auf eine nächsthöhere Ebene kommen will, muss man sogar nochmal ordentlich Energie geben. So einfach nur um Krishna-Bewusstsein zu... Wenn man aber keine Energie gibt, dann kann das Flugzeug sehr hoch gestartet sein. Aber es schwebt wieder so langsam nach unten. So ist es auch mit dem Prozess des Krishna-Bewusstseins. Also das ist jetzt ein modernes Beispiel. Christen, wenn wir eine gewisse Stufe, was jeder von uns im Zelt erreicht hat, müssen wir, wenn wir das Krishna-Bewusstsein erhalten wollen, zumindest regelmäßig Bhagavatam hören und dem reinen Gott geweiht gehen. Und wenn wir weitergehen wollen, müssen wir eine besondere Intensität vielleicht an den Tag legen und uns ganz besonders bemühen dazu. Aber zumindest um das Krishna-Bewusstsein zu erhalten, ist es sehr wichtig, das Bhagavatam zu hören. So werden die schmutzigen Dinge aus dem Herzen getrieben. Nicht durch unsere Kraft, sehr wichtig, sondern durch Krishnas Kraft, der im Herzen etabliert wird durch das Hören vom Bhagavatam. Was können wir machen? Wir sind so schwach, hilflos, unseren verschiedenen Neigungen zu. Wir müssen deswegen Zuflucht suchen. Wer die Kunst versteht, Zuflucht zu suchen, kann hilflos und schwach sein. No problem. Aber er wird getragen werden. So. Du magst sogar der sündigste aller Sünder sein. Doch wenn du dich im Boot des transzendentalen Wissens befindest, wärst du fähig, sein, den Ozean der Leiden zu überqueren. Heißt es hier. Wenn ihr den Text, wenn ihr das nicht so recht, wenn es zu überwältigend ist und man es nochmal lieber nachliest, um sich sicher zu sein, 4. Kapitel, Text.
So diesmal eine Brücke, die genauso war wie die 2. Der Affe ging daraufhin auf die Brücke, guckte auf Arjuna. Aber die Brücke hier. Aber nochmal hier die Brücke. aber die Brücke hielt es immer noch aus. Da wuchs er so groß an, dass seine Füße nicht mehr Halt auf der Brücke finden konnten und er anfangen musste zu balancieren. Und noch immer hielt die Brücke. Arjuna schaute, fing an, Gebete darzubringen. Hanuman, die Kijay, Hanuman, die Kijay. Das war nämlich Hanuman, der ewige Gefährte Krishna.
Ja,
also Rama,
wollte ich sagen. Das war nicht der Vers, den ich haben wollte. Du musst ab dem Chat mit T, du hast mit D gesucht. 9.31. Jetzt haben wir es aber durch hier einen anderen 9.31. Aber der Text war genau der richtige, Atmadara. Du hast praktisch den Willen der. Selbst wenn jemand die abscheulichsten Handlungen begeht, meine lieben Zuhörer, selbst wenn man also das der Abschaum des Kali-Yugas ist, was keiner hier im Zelt ist, aber selbst wenn das der Fall ist, muss man, wenn er sich im hingebungsvollen Dienst betätigt, als Heiliger angesehen werden. Durch diese Kraft Krishnas kann man den Abgrund überwinden. Es ist nur so, dass eines der Hindernisse ist, wenn man auch von dieser unstetigen Stufe da ist. Da kommen diese wehrhaften Soldaten und lenken einen ab vom Ziel, lenken die Aufmerksamkeit auf materielle Dinge, lassen einen nicht Eingang finden ins Bhagavatam, bringen einen zu subtiler oder grobstofflicher Sinnlichkeit. Und dann kommt das Schlimmste, bringen einen zur Resignation. Ich schaffe das nie. Schau dir doch die Statistik an. Und so weiter. Wir haben Kali Yuga, verstehst du nicht? Vorlesender. Sei realistisch und nicht naiv. Hab ich alles schon gehört? So, der Punkt ist, das ist nur die Täuschung Mayas, die da einsetzt und die einen ablenken kann vom Wagen. Krishna sagt was anderes. Si prang bhavati dharmata sashvat shantim nigacchati
und Theater, die Jahre, die Wachter. Hierbei wird so eine Rechtsfassung gestanden und erlangt beständig Ruhe. O Sohn Künzi, verkündet fühlen, dass mein Geweihter niemals vergeht. Krishna sagt es sogar so, sagt Arjuna, jetzt will ich von dir eine unkonventionelle Handlung sehen. Nimm Medangas, nimm Kadatal und mach einen großen Lärm, dass jeder zuhört. Und dann verkündet fühlen, dass mein Devotee niemals vergehen wird. Mit anderen Worten, Krishna führt den Devotee von der unstetigen und sehr anfälligen bestätigt. Der Donner ist die Stimme der kosmischen Form des So, die Sache ist, Krishna hilft den Devoti bei dieser Sache. Und das ist ein so wichtiger Vers, dass Krishna darum ein bisschen Lärm macht. Arjuna, er bittet Arjuna darum, ein bisschen Lärm zu machen in diesem Vers. So, wo das steht, bei Vishwana Chakravarti Thakurs Erläuterung. So, also, das zweite Form des Verlierens ist es, Zuflucht zu suchen bei den Devoti und so weiter. Dann werden alle schmutzigen Dinge im Herzen vergehen. Nun möchte ich euch fragen, wie sieht denn das aus, wenn alle schmutzigen Dinge im Herzen weg sind? Das würde ich gerne mal hören, um so ein bisschen eine Zielorientierung zu haben. Und Prabhupada hat in einer Vorlesung dazu etwas unglaublich Rührendes gesagt. Prabhupada hat gesagt, hat von der Expectant Psychology gesprochen. Das ist ein Wort, was er gebraucht. Wisst ihr, was es ist, Expectant Psychology? Eine erwartende, ich weiß nicht, was das Wort genau im Deutschen ist. Expectant, also etwas Erwartendes. Es ist genauso, sagte Prabhupada, man erwartet immer Krishna, man wird ganz begierig nach Krishna, man wird verrückt nach Krishna, natürlich nicht in einem pathologischen Sinne, sondern man wird so begierig nach Krishna. Was heißt denn, dass alle schmutzigen Dinge weg sind? Und er gab das Beispiel von einem Liebhaber, der auf seine Geliebte wartet und jedes Geräusch interpretiert, jetzt kommt er. Wenn es also klopft, sieht er sie vor sich. Nicht? Wenn er Bäume sieht, sieht er sie vor sich. Diese Expectant Psychology, das ist, wenn man frei ist von allen schmutzigen Dingen. In Chaitanya Charitamrita wird das so behandelt, das heißt dort, ein Devotee sieht nicht mehr die Welt so ganz genau, wie sie die bedingte Seele sieht, sondern sieht überall den höchsten Herrn. Das ist, wenn der Schmutz aus dem Herzen kommt. Das ist Krishna-Bewusstsein. So. Nun möchte ich zum Schluss noch etwas Ermutigendes sagen. In diesem Vers heißt es heute, Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Seva. Das heißt dort, Bhakti Bhavati Naishtiki. Naishtiki heißt Nishta oder festes hingebungsvolles Dienst. Das ist also da, wenn alle Dinge im Herzen fast gänzlich vernichtet sind. Schwerpunkt möchte ich euch bitten zu setzen für eine kurze Weile auf das Wort fast. Einmal gab Srila Prabhupada eine Vorlesung in Montreal, wo er sagte, wir müssen hundertprozentig uns hingeben. Wir müssen 100% reine Gottgeweihte werden. Keine halben Sachen. So in dem Stil, also das Wortschatz ist nicht von Norddeutschland, also würden diese Sachen, und die Devotees, die das hörten, waren auch begeistert, aber auch unbegabt. Geht euch das nicht auch manchmal so, wenn ihr so eine Standpauke kriegt,
Wir müssen reine Devotees werden, alle Vergehen vermeiden, alle Anathas weg über den Abgrund und so weiter. Nee, oh, ja. Und man sieht die Realität im Leben. Man sieht so morgen, die Runden, ja, vielleicht werde ich von insgesamt 16 Runden eine Viertelrunde hören, wenn ich Glück habe. Und so weiter und so fort. Nicht? So denkt man dann. Nun, in dieser Hoffnungslosigkeit, die manchmal einen wiederfällt. So, die Devotees waren also so in der Stimmung. Und Prabhupada hatte die Vorlesung schon beendet und er sagte, es reicht schon, wenn man 90% wird. Und dann ging Prabhupada vom Vyasasam herunter und dann sagte er, noch im Stehen, es reicht schon, wenn man 80% wird. Und dann ging Prabhupada weiter den Vyasasam runter und ihm fiel dabei fiel ihm von der Schulter runter und er musste sich nochmal umdrehen und den Shatter aufheben. Und dann stand er vor den Devotees. 75% reicht auch schon. Und das ist jetzt nicht etwas, was er nur einmal gesagt hat, eine einmalige Aussage, sondern etwas, was auch in diesem Vers, was Prabhupada in der Erläuterung zu diesem Vers gesagt hat. Er sagt, schon Nishta oder fixiert zu sein im Krishna-Bewusstsein bedeutet 25% gereinigt, 75% gereinigt. Also 25% sind noch da von so diesem Mief aus der Kampferbox, wenn ihr so wollt. Erinnert ihr euch an das Beispiel von gestern? Dann hat vielleicht die äußeren Ursachen schon weggetan, aber da ist noch der Geruch des Kampfers in der Kampferbox da. Also sind noch diese materiellen Wünsche und Apparate in den Herzen. 25% mag noch da sein, aber wenn man 75% fixiert ist, dann ist man auf der Ebene von Nishta, Naishtiki Bhakti, verankert. Und von da ab geht's bergauf. Nicht, dann ist, kommen diese höheren Stufen des hingebungsvollen Lebens, wo man einen großen Geschmack zu Krishna bekommt und Liebe zu Krishna verspürt. So, gut, das wollte ich heute sagen. Entschuldigung, dass es ein bisschen lang geworden ist, aber man muss einmal dieses Thema richtig behandeln. Ich möchte euch versichern, also ich bin so dankbar, dass ihr als Zuhörerschaft so willig seid, auf meine langen, ausführlichen Beschreibungen anzuhören. Die nächsten Vorlesungen werde ich wesentlich reduzieren und kürzer machen. So. Mein Ziel ist, aber eine halbe Stunde runterzukommen. Dann ist es einfacher zuzuhören und sich zu behandeln. Ich möchte deswegen noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was heute war, weil es eben so viel auf einmal war. Malini, komm bitte noch kurz zur Zusammenfassung, sonst vergisst du das alles. Es ist noch zwei weitere Minuten, weil es ist sehr wichtig für das spirituelle Leben. Priya Krishna, 2 Minuten. Setz dich hin, 2 Minuten hast du noch. Es ist sehr, sehr wichtig. Entschuldigung, ich habe ein wirkliches Bedürfnis, das zu vermitteln. Ihr könnt mich beim Wort nehmen. Also, wir fangen an auf der Ebene des unstetigen, hingebungsvollen Dienstes. Manchmal wird das verwechselt mit sehr viel Fortschritt. Das ist gekennzeichnet von großem Enthusiasmus, der jedoch wankelhaft ist. Dann kommen wir auf diese, sehen wir plötzlich den Schlund unserer Unvollkommenheit vor uns. Das ist das Anatta. Diesen Anatta-Schlund. Dieser Schlund wird von einer Brücke überbrückt, nämlich, dass man aus dem dass man die Gottgeweihten, den Gottgeweihten Dienst als Spiritual Meister, also unter Srimad Bhagavatam regelmäßig führt und noch andere Prozesse tut, die als Tadiyanam aufgelistet werden. Tulsi verehren und so weiter und so fort. Mangal Aratik Programm. All diese schönen Dinge, die wir haben. Allerdings ist es so, dass wir diese Brücke nicht immer betreten können, weil es 5 Hindernisse gibt, die vor dieser Brücke stehen. 5 machtvolle, schwer bewaffnete Soldaten. Schlaf, Ablenkung, die Tendenz, zornig und gierig und stolz zu werden und einfach, dass man no taste hat. No taste, meine Lieben. Das ist eines dieser Hindernisse, die dann einfach da sind und einen daran davon abhalten, darüber zu kommen. Wenn man jedoch einfach diesen Aussagen Krishnas Vertrauen steckt, dass nämlich selbst der Sündigste, was wir nun nicht mehr sind, wenn er im Boot des transzendentalen Wissens ist, über den Ozean hinwegkommt, so werden wir mit Sicherheit auf die Ebene kommen, wo wir stetig im Krishna-Bewusstsein sind. Wir können das daran messen, dass unsere Sehnsucht zu Krishna, Krishna größer wird. Das heißt nämlich praktisch, dass die schmutzigen Dinge im Herzen verschwinden. Das ist sehr, sehr wichtig. Ohne auf die Ebene der Stetigkeit zu kommen im Krishna-Bewusstsein, ist keine Garantie, dass wir zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen. Ohne diese Ebene können wir nicht sagen, dass wir wirklich sicher sind. Gut. Krishna. Dankeschön. Gut, sind hierzu vielleicht noch irgendwelche Fragen? Tonrich, Toni. Wann steigt man in das Boot? Man steigt in das Boot des hingebungsvollen Dienstes ein, wenn man entschlossen wird, diese Vorgänge auszuführen. Noch eine Frage? Sugriva? Ja. Die Frage ist, ich wiederhole es gerne, mit der Anerkennung. Wir sind sehr, das ist eines der Anarthas, die zu überwinden ist. Wenn man Gottgeweihten dient und von ihnen dann hört, ein lobende und anerkennende Worte hört, hat das auch mit diesem Bereich zu tun. Ich möchte hierzu sagen, erstmal von, möchte ich diese Frage andersherum beantworten, nämlich von der Seite der Gottgeweihten. Wir sollten Gottgeweihte lobpreisen. Wir werden geläutert, wenn wir Gottgeweihte lobpreisen. Wir sollten vielleicht mehr darauf achten, in der Zukunft anerkennende Worte aufzugebrauchen für die Bodies. Nicht? Das ist eine sehr wichtige und sehr nice Haltung, die Gabi, die dient jetzt den Devotees, finde ich, das ist doch anerkennenswert. Die stellt euch die Schuhe rein, damit ihr nicht, falls es gleich losdonnert und blitzt und regnet, nasse Füße bekommt in euren Sandalen, die draußen stehen. Man sollte die Devotees anerkennen für ihre Bemühungen. Nicht? Jetzt aber von der Seite des Devotees, ich würde sagen, jeder von uns hat ein zulässiges Maß an Wunsch nach Anerkennung. Das braucht man einfach. Wenn man kein Feedback kriegt von anderen, dann vergeht man. Konrad Lorenz, der bekannte Verhaltensforscher bei Tieren, das ist ein Tiermörder, der Tierversuche macht. Konrad Lorenz hat das in einem Experiment bewiesen mit kleinen Rhesusaffen. Die brauchen, da war auf der einen Seite ein Rhesus, wie war das? Ja, da waren zwei Drahtgestelle umwickelt mit einem wie soll ich mich ausdrücken, Handtuch. Was? Fell. Fell. Ja, Fell. Und in dem einen war so eine super tolle Flasche mit so Trinkmilch. Und auf der anderen Seite war einfach, wie war das? Da war die andere war so ein Drahtgestell, wo irgendwie so eine Mutter simuliert wurde. Die hatte aber keine, die war warm und hat irgendwie so Streicheleinheiten gegeben und so. So irgendwie. Jedenfalls der Versuch war, dass wir können den Hund reintun, Irena. Das ist auch ein Lebewesen. Wir dürfen keine Vergehen gegen Lebewesen machen. Also so auf diese Art und Weise, das Äffchen hat sich denn entschieden für das, wo die Wärme, die Mutterwärme da kam. Irgendwie so war das. Und es bekam trotzdem keine Milch. So, das ist der Punkt, um den es, glaube ich, geht, ist, wir brauchen alle ein bisschen Wärme, ein bisschen Zuneigung. Sonst ist das Leben einfach... Ah. Und wenn das von Devotees nicht kommt, dann ist es zweimal A. Nicht, das ist einfach wichtig. Es gibt da dieses zulässiges Maß. Und wir in unserer Vaishnava-Kultur haben diese Dinge auch. Wir begrüßen zum Beispiel die Bodhis mit einer Umarmung. Komm mal, meine Brustbrüderchen. Nicht? Und also sehr zugeneigungsvolle Stil. Wir geben die Bodhis Geschenke und Prasadam. Diese Zuneigung ist da. Ist wichtig. Nun, Sugriva, man kann das natürlich, wenn jetzt der einzelne Devotee immer alles nur tut wegen Anerkennung, dann wird er erstmal ein psychologisch nicht weit entwickelter Mensch werden, weil er nicht eigenbestimmt handeln kann. Und das andere ist, ja, er ist so ein Ruhm-Yankee, nicht? Gestern haben wir gehört von Dundukari, diesem Sünder, als der den Körper dann auf diese sehr heavy Art und Weise verlassen musste, stranguliert und verbrannt von Prostituierten, nahm er den Körper eines Geistes an und hat weiter Angst und Schrecken verbreitet. So ist es auch mit sexueller Anhaftung, die so grob ist und ein in den Fesseln dieser niederen Instinkte bewahrt, die taucht in einem Geist auf, selbst wenn die schon überwunden ist. Bei großen entsagungsvollen Mönchen kann sie wieder auftauchen als mit dem Ruhm nach Anerkennung. Das stimmt. Ja, da muss man sich vorhüten. Wenn man sieht, dass das der Fall ist, sollte man darüber nachdenken. Eigentlich will ich Krishna zufriedenstellen. Also eigentlich sollte ich. Wenn Krishna zufriedengestellt ist, ist jeder zufriedengestellt. Okay. Ja. Wie heißt du bitte? Bogdan. Bogdan. Das ist eigentlich der Göttliche, oder? Bog ist da drin. Die von Gott gegeben. Oh ja. Der von Gott gegebene. Jetzt sind wir gespannt. Bemühung muss da sein und Ehrlichkeit. Dann kannst du herausfinden, dass du dich der Handelnde bist. Ich muss mich immer erinnern an diesen alten Vaishnava, war schon 70 Jahre alt. Der kam gerade vom Erdbeben aus Los Angeles im Londoner Tempel an. Und er sagte, wenn ich jetzt sage, ich bin von Los Angeles nach London geflogen, lüge ich. Denn ich bin nicht geflogen. Ich bin in ein Flugzeug eingestiegen und das Flugzeug ist geflogen, nicht ich. Ich muss das immer, das war so deutlich in dem Augenblick, was es bedeutet, nicht der Hand. Durch ein Arrangement, mit anderen Worten, ist er hier gekommen. Nach London. In genau der gleichen Weise kommst du zu Krishna, nicht durch die eigene Kraft, sondern durch das gütige Arrangement, was Krishna dir hat. Prabhupada sagte, der Devoti sollte beten, jeden Tag, also das ist aus meinem geheimen Gebet, also jeden Tag, wenn man zum Beispiel zum Darshan geht, habt ihr das mal gehabt, man begrüßt die Vedis, man hört zum tausendsten Mal Govindam Adipurusham und stellt sich vor, wie eine rasante E-Gitarre dazu klingen würde, wenn man die noch einblendet, oder sonst weicht sonst für den Geist irgendwie ab. Stattdessen kann man sagen, lieber Krishna, bitte gib mir die Kraft, dir zu dienen. Das ist das ideale Gebet für einen Devoti. Kein anderes Gebet wird eigentlich nach unserem Körper. Also, Prabhupada isoliert manchmal Punkte, um sie uns deutlich zu machen. So, wenn du jetzt sicherlich nicht an der Vorlesung, sondern überhaupt, wenn du den Wunsch hast, intensiver im Krishna-Bewusstsein zu werden, aber zur gleichen Zeit die Illusion des Handelnden ablegen willst, bete doch einfach, bitte Krishna, gib mir die Kraft, dir zu dienen. Dann hast du gleich den Handelnden über Bord geworfen, also die Illusion des Handelnden, weil du ja auf Krishnas Kraft eingestellt bist. Gut, dann würde ich sagen, sind wir zu einem überlangen Ende schon gekommen. Vielen Dank nochmal. Also ich verspreche euch nicht wieder so lange zu lecturen. Es war wirklich dieses